Es ist Herbst 2025. Das Verbrechen an dem 8-jährigen Fabian aus Mecklenburg-Vorpommern erschüttert Deutschland. Der Junge war mehrere Tage verschwunden. Schließlich wird seine Leiche gefunden. Schnell steht fest, das Kind ist getötet worden. In Güstrow, Fabians Heimatstadt, herrschen Entsetzen, Sorge, aber auch riesige Anteilnahme mit der Familie des Kindes. In der Kleinstadt mit 30.000 Einwohnern beginnt auf der einen Seite die Suche nach dem Täter oder der Täterin. Auf der anderen Seite beginnt der verzweifelte Versuch der Gemeinde, die unfassbare Tat zu begreifen, ohne dass uns die Sinnlosigkeit dieses gewaltsamen Todes zerreißt, wie es Jens-Peter Schulz, der Pastor der Pfarrkirche in Güstrow, ausdrückt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort MV. Heute sind wir im Amtszimmer im Pfarrhaus Markt 31 in Güstrow und sprechen mit Pastor Jens-Peter Schulz, der seine Gemeinde durch diese furchtbare Zeit begleitet hat und auch heute noch begleitet. Herzlich willkommen, Herr Schulz.
Herzlich willkommen hier in meinem Amtszimmer.
Dankeschön. Es ist ein sehr schönes Amtszimmer. Also wir sind hier in einer sehr gemütlichen Umgebung, trinken einen Kaffee und wollen jetzt einmal zurückblicken auf die Geschehnisse im vergangenen Herbst. Herr Schulz, ich stelle Sie einmal ganz kurz vor. Sie sind, wenn ich richtig informiert bin, seit 2021 in Güstrow, stammen aber auch von hier. Sie sind dreifacher Familienvater und waren vorher in Bordin und Altkahlen.
Genau, ja? So ist das richtig. Ich war 8 Jahre auf dem Dorfpastor in 2 kleinen Gemeinden und hatte dann das große Glück, hier wieder nach Hause kommen zu dürfen. Und bin dann mit meiner Familie hierher gezogen und am 01.01.2021 habe ich hier den Dienst übernommen an der Pfarrkirche in Güstrow.
Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Konnten Sie sich das aussuchen? Also gibt man Wunschstationen an oder wird man entsendet und nimmt das, was...
Also die erste Station, da wird man entsendet. So war es jedenfalls damals in meiner Zeit. Das mag jetzt alles schon wieder ganz anders sein. Und da war ich auch froh, da mal auf dem Dorf zu sein und das mal was ganz anderes kennenzulernen. Und der Familie tat das auch gut. Und dann sind wir umgezogen.
Wann haben Sie denn von dem Vermisstenfall erfahren?
Also wir waren an dem Wochenende vom 10. bis zum 12. Oktober auf einer Familienfreizeit und waren da komplett abgeschnitten von irgendwelchen Infos. Und auf der Rückfahrt, dann lief das im Autoradio. Und dann haben wir gesagt, okay, da ist irgendwie was los. Und haben uns aber auch noch nicht wirklich viel dabei gedacht, weil, naja, vielleicht taucht er ja wieder auf. Mhm. Dann sollte an dem Montag danach, am 13. Oktober, sollte bei uns die Bibelwoche hier stattfinden, Markt 31. Und der erste Abend, den hatte dann auch jemand übernommen. Und da war das Thema. Da haben die Menschen abends gesagt, okay, irgendwie müssen wir mal für ihn beten. Und wir können doch nicht so tun, als wäre da jetzt nichts, weil das hier direkt uns alle betrifft. Da war er halt noch vermisst. Und dann ist an diesem Abend, an dem Montag, den 13., dann die Idee entstanden, wir könnten doch an dem Dienstagabend einladen zu einem Gebetsabend, wo wir uns in der Pfarrkirche treffen, am Altar. Wir haben nicht damit gerechnet, dass da viele Leute kommen, aber einfach für Menschen, die das irgendwie loswerden müssen, die irgendwie irgendwo hin müssen mit ihrer Sorge, mit ihrer Not, ihnen dort einen Ort zu bieten. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann 19 Uhr, das passt doch. Und das ist dann nachher alles aber ganz anders gekommen.
Wieso ist das dann anders gekommen?
Weil im Laufe des Dienstages dann eine Leiche gefunden wurde, eine Kinderleiche. Und dann hat uns erst so ein Schock hier erreicht. Also wir standen da und dachten, was machen wir denn jetzt? Wir haben ja diesen Gebetsabend, wo wir eigentlich dafür beten wollten, dass er gefunden wird und dass er wieder auftaucht. Und dann war uns schnell klar, jetzt muss es erst recht stattfinden. Mhm. Und dann haben wir uns hingesetzt, die Gemeindepädagogin Christiane Hinrichs und ich. Und dann haben wir noch die Gemeindepädagogin von der Domgemeinde angerufen, Sarah Kerstan. Und dann saßen wir zu dritt und haben erstmal durchgeatmet und haben erstmal zusammen gebetet, weil wir einfach, also wir wussten wirklich nicht, wie wir jetzt weitermachen wollen.
Ich kann mir auch vorstellen, das ist ja ein Wahnsinnsschock. Also schon alleine, wenn ein Kind verschwindet. Man trifft auf der Straße Menschen, die die Familie kennen, wie auch immer. Und dann kommt dieser Einschlag, dieser, also sie mussten ja wahrscheinlich selber auch erstmal das verdauen oder ist das in so einem Moment gar nicht möglich?
Also ohne Quatsch, die ersten Tränen liefen da.
Mhm.
Das war so unglaublich und dass wir so mittendrin sind und jetzt damit umgehen müssen. Und wir waren uns dieser Verantwortung sofort bewusst, weil nämlich schon ein digitaler Flyer draußen war für diesen Gebetsabend für Fabian. Ich kann mich erinnern, dass ich nicht dazu gekommen bin, überhaupt was zu schreiben, eine Predigt oder sowas, weil hier dauernd das Telefon klingelte. Denn alle anderen Medienanstalten haben natürlich auch mitbekommen, dass wir da ja was machen und ob die jetzt dazukommen können. Und die wollen am besten dann alles filmen, was da passiert. Und so, und ich sage, nee, in der Kirche nicht, nein, bitte nicht. So, ihr haltet nicht die Kamera in das Gesicht von denen, die da mit ihrer Not und Trauer dahin kommen. So, und dann war halt auch die Frage, ja, wie kriegen wir das überhaupt durchgesetzt, dass die dann alle ihre Kameras auch ausmachen. Das hat dann relativ gut geklappt, bis auf einen, der dann frech wurde. Aber wir haben dann gesagt, okay, wir machen ein Kerzenritual. Wir hatten ganz viele von diesen ganz dünnen Kerzen. Ein Ehrenamtlicher aus meinem Männerkreis ist losgefahren, hat dann im Baumarkt so Blumentöpfe, die man so an der Veranda hat, diese schmalen, langen aus Plaste geholt und Sand. Das haben wir dann vorne in Kreuzform aufgestellt im Altarraum. Und haben gesagt, okay, wir haben jetzt hier irgendwie 500 Kerzen, wird schon irgendwie gehen. Und es war halt super schwierig. Ich hatte kaum was zu Papier gebracht. Wir haben uns gerade noch so irgendwie auf Lieder geeinigt. Die Kirche war rappeldicke voll. Ich glaube, es sind nicht mal alle reingekommen. Und ich in bestimmt 600 Gesichter gucken konnte.
Hm.
In diesem ersten Gottesdienstabend. Und wir standen da eigentlich auch so, es war die Solidarität der leeren Hände. Also wir haben gesagt, ja, das schockiert uns jetzt hier auch. So, und das Einzige, was wir irgendwie noch sagen konnten, ja, die Eltern haben ihm die Liebe gegeben, die sie geben konnten. Und jetzt hat er Gottes Liebe. Diese einfache Antwort, die so ein bisschen nach Kinderbibelkreis klingt, hat so vielen Leuten Kraft gegeben und geholfen, dass von da an die Pfarrkirche wie so ein Anlaufpunkt war und immer wieder Leute kamen und wir mussten unsere Öffnungszeiten dann den nächsten Tag, den Mittwoch, haben wir gleich gesagt, wir müssen die Kirche aufmachen. Dieser Gottesdienst, der wollte auch nicht enden. Wir haben dann dieses Kerzenritual auch gemacht und wenn man so ganz viele dünne Kerzen nebeneinander stellt, dann wird das irgendwann zum großen Lagerfeuer. Da waren Kameraden der Feuerwehr da und ich habe gesagt, ey Leute, das geht nicht. Ihr müsst jetzt aufhören. Ihr könnt nicht noch mehr Kerzen hier verteilen. Ihr müsst rausgehen. So, dann haben wir das irgendwie versucht, alles irgendwie draußen. Und draußen war dann ja auch schon das erste Schild mit Trauer um Fabian. Am Nachmittag hat das jemand dort aufgestellt. Mit dem hatte ich auch noch gesprochen und er hat mir erzählt, ja, er musste was machen. Er ist jetzt in Rossmann gegangen und hat dann da einfach was gekauft und irgendwie einen Bilderrahmen und ein Edding und hat da was draufgeschrieben und das stand dann nachher auch die ganze Zeit dort und war auch in allen Medien zu sehen, das war schon krass. Und die ersten Kuscheltiere lagen dann da und so. Und dann dieser Gottesdienst ging quasi draußen weiter. Also die ganzen Menschen sind rausgekommen, haben draußen noch mehr Kerzen angezündet. Die Menschen lagen sich in den Armen bis spät in die Nacht. Wir hatten wirklich jemand, der dann da auf Feuerwache gehalten hat. Also es war immer jemand abends bis spätabends da und hat da aufgepasst, dass da nicht irgendwie Menschen zu Schaden kommen. Weil mit den ganzen Kuscheltieren die noch und dann die Kerzen, das war schon auch eine Gefahrenquelle.
Mhm.
Der Bürgermeister hat übrigens auch an dem ersten Abend in der Kirche schon gesprochen und auch sehr gut gesprochen, frei gesprochen, den Menschen aus dem Herzen gesprochen. Und wir hatten uns verabredet, dass wir uns dann am Mittwoch treffen und vor der Kirche diese ganzen Interviews geben, weil die Fernsehteams hatten sich angekündigt. Und so ging es dann, dass wir wirklich abwechselnd nur Interviews geführt haben. Und irgendwann hat mich unser Bürgermeister Sascha Zimmermann vor der Kamera weggezogen und hat gesagt, so, Herr Pastor, Sie können nicht mehr. Und das war total gut. Weil ich bin ihm so dankbar, dass er das gesehen hat. Weil wenn man immer die gleiche Frage gestellt bekommt, ja, wie finden Sie denn das, dass der Junge da tot ist? Also es war, irgendwann kann man nicht mehr. Mhm. So, und ich war da wirklich auch ziemlich nah am Wasser gebaut nachher. Also das hält man nicht aus. Das liegt natürlich auch daran, dass ich selber drei Kinder habe. Denen das zu erklären, ist auch nicht einfach. Es war irre. Die haben halt dann auch ja die Leute abends um 21 Uhr noch mit der Kamera überfallen und die gefragt, wie es ihnen jetzt gerade geht. Mhm. So, und ja, wie soll es denn den Leuten gehen? Ich wurde auch immer gefragt, ja, wie trauern denn die Leute hier in Güstrow? Also man sagen kann, ja, so pauschal kann man das jetzt aber gar nicht sagen. Das gibt ja jetzt nicht nur eine Art. Ne? Da gibt es die, die wütend sind, die sprachlos sind, die völlig unaufgeregt sind, gibt es auch. Also es waren halt auch merkwürdige Fragen. Hm. Manchmal, wo ich dann dachte, okay, das ist doch jetzt hier, das kann jetzt hier nicht Thema sein. Hm. Oder auch zu irgendwelchen Ermittlungsergebnissen, so, mich nie geäußert. Und da noch in irgendwelche Spekulationen und Vermutungen mit einzustimmen. Da hat auch der Bürgermeister immer vorgewarnt in seinen Reden und Antworten, weil da liegt ja wirklich gar kein Segen drauf.
Wann war denn der erste Moment, wo Sie innehalten konnten, wo Sie auch nochmal vielleicht Kraft schöpfen konnten?
Also das hat ganz lange gedauert. Das war eine permanente Anspannung. Mein Handy klingelt, ich weiß nicht warum, aber alle hatten irgendwie meine Handynummer nachher. Es haben sogar Fernsehteams aus dem Ausland angerufen, die da für die Nachrichten was machen wollten, dann einen O-Ton von mir brauchten. Ich habe auch in der Zeit nichts gegessen, also so gut wie gar nichts. Und ich glaube, das erste Mal richtig durchgeatmet. Ich hatte am Freitag, den 17. noch eine Beerdigung, was natürlich auch doppelt schwer ist, wenn man halt so einen Fall noch im Hintergrund hat und dann jemanden beerdigen soll. Und abends wäre eigentlich Konfirmandenunterricht gewesen und da hat dann die Gemeindepädagogin von der Domgemeinde gesagt, du kannst nicht mehr, das mache ich. Und da war ich total dankbar und das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich mal so eine Atempause hatte.
Mhm. So wie Sie das beschreiben, kommt das bei mir so an, dass es natürlich ein riesiges Entsetzen gab, aber auch so ein enges Zusammenrücken. Haben Sie das auch so empfunden?
Ich muss da aufpassen, dass sich das nicht zynisch anhört. Aber in dieser Zeit ist halt auch viel Wunderbares passiert. Also, dass Menschen eben zusammengerückt sind, aufeinander Acht gegeben haben, einander zugehört haben. So, und das ist auch schon ein Geschenk in dieser Zeit, zu wissen, okay, auf wen kann ich mich hier verlassen? Und natürlich auch mit der Stadt. Dass man weiß, okay, wir können uns auch aufeinander verlassen. Wir wissen voneinander und das ist auch geblieben.
Das wollte ich gerade fragen. Ich finde das immer so tragisch, dass es, man hört das ja manchmal, wenn Tragödien Menschen ereilen, dass Menschen dann so nah zusammenrücken. Und ich denke immer, was hält immer nicht so lange an? Und das ist so traurig, weil sich jeder Mensch eigentlich danach sehnt, nach der Gemeinschaft sehnt. Und dass es dann immer solche Anlässe braucht, so grauenhafte Anlässe braucht.
Das ist wirklich schade, aber auch liegt vielleicht in der Natur des Menschen oder so. Aber ich kann wirklich sagen, dass mir diese Beziehung in der Zeit, die wir eben jetzt auch noch haben mit dem Bürgermeister, das ist, da ist etwas gewachsen, was auch so schnell nicht kaputt geht. Wenn man sowas zusammen durchgestanden hat, dann macht das was.
Mhm. Fabi hat bei uns in der F-Jugend gespielt. Er wurde gerade jetzt vor kurzem erst so richtig angemeldet, hat aber viele, viele Wochen schon im Training dabei gewesen und hat gerade erst sein Trikot bekommen, welches wir heute dabei haben. Und ja, was er für Typ war. Er war ein ruhiger, schüchterner Junge, also so habe ich ihn kennengelernt, der auf dem Fußballplatz einfach aufgeblüht ist, wenn er am Ball hatte, ist rumgesprungen und hat sich gefreut. Er war eigentlich unser Verteidiger. Wir haben mit den Kindern jetzt ja, was ja auch medial jetzt auch verbreitet worden ist, Rituale durchgeführt, um ihnen das so ein bisschen zu erklären. In Gedanken immer an Fabi mit den Luftballons und Wünschen in die Feuertonne. Und ansonsten ist die Stimmung im Verein eigentlich richtig doll gedämpft und in der F-Jugendmannschaft sowieso. Wir haben auch gleich das Spiel abgesagt, weil es hat keinen Sinn mehr gemacht. Und irgendwann wird die Normalität wiederkommen. Aber trotzdem werden wir Fabi nicht vergessen.
Das war nochmal ein Ausschnitt aus unserem OZ-Live-Ticker von der damaligen Zeit rund um die Suche und die Ermittlungen im Fall Fabian. Und wir haben Jan Boralewski gehört, den Präsidenten vom ETSV Güstrow. Herr Schulz, wenn wir nochmal an die Zeit dieser Suche denken und des Entdeckens der Leiche, beschreiben Sie uns doch nochmal die Stimmung in Güstrow. War da viel Angst?
Also es gab natürlich Eltern, die dann ihre Kinder immer zur Schule gefahren haben, während die sonst alleine gegangen sind. Und das gab es. Es gab aber auch Eltern, und dazu zähle ich mich auch, die gesagt haben, naja, also das ist doch jetzt so ein Einzelfall, da beim besten Willen gar nicht dran gedacht, hier läuft irgendwie ein Serienmörder rum oder so. Und ich wollte auch meinen Kindern nicht diese Angst machen.
Haben Sie denn zu Hause darüber gesprochen oder haben Sie versucht, das fernzuhalten?
Wir sprechen generell über alles, aber ich gebe meinen Kindern auch keine Antworten, wo sie keine Frage zu haben. Also, und natürlich wurde das auch in der Schule thematisiert. Irgendwann war ja auch relativ klar, die Kinderleiche, die gefunden ist, tatsächlich Fabian. Und ab da musste man ja wohl, als wenn man den pädagogischen Auftrag ernst nimmt, auch in den Schulen mal darüber reden. Die haben ja dann so Safe Space eingerichtet, wo man dann hingehen konnte als Kind und dann auch dort seine Ängste und Sorgen mal lassen konnte. Wir haben das eher so wahrgenommen, dass viele aus den Schulklassen meiner Kinder waren dann auch in diesem Gottesdienst abends und hatten da auch ihren Ort. Und das war irgendwie so ein Zusammengehörigkeits-, ein ganz neues Zusammengehörigkeitsgefühl für die. Man trifft sich nicht nur in der Schule oder irgendwie auf dem Skaterplatz, sondern dann trifft man sich auch abends in der Kirche, weil das geht uns alle was an und das rührt uns alle was an. Und das fand ich schon, das war schon bemerkenswert, dass Kinder dann auch sagen, ich gehe da heute Abend hin.
Sie haben bei dem Trauergottesdienst die Frage nach dem Warum stark in den Vordergrund gestellt. Sie haben gesagt, eine Frage, auf die es keine Antwort gab, die aber gestellt werden muss, denn die Sinnlosigkeit dieses gewaltsamen Todes droht uns sonst zu zerreißen. Können Sie Frieden finden in einer solchen Situation, Kraft Ihres Glaubens?
Ja, kann ich. Also diese Frage, warum musste gestellt werden, die hatte jeder im Kopf, der da gesessen hat. Und diese menschlichen Abgründe, die uns da aufgezeigt werden, dass jemand dazu in der Lage ist, sowas einem Kind anzutun, das übersteigt ja sämtliche Vorstellungskraft. Und wenn man sich das vorstellen kann, dann hat man auch ein Problem. Diese Frage musste gestellt werden, kann aber ja nicht wirklich beantwortet werden. Und ich habe sie deshalb so in den Vordergrund gestellt, weil es, ich habe die ja nicht auf der Straße gestellt, sondern in der Kirche. Und zwar an eine höhere Macht. Und das muss sich Gott schon gefallen lassen, zu sagen, wo waren jetzt hier deine Schutzengel? So, diese Frage am Altar zu stellen, ist einfach was ganz anderes, als wenn ich auf der Straße hier mit Vermutungen um mich werfe. Weil die Adresse dieser Frage ist halt eine ganz andere. In dem Moment, wo wir diese Frage Gott stellen, ist das eben auch ein Gebet. Und ich kann mit Gott sprechen und kann ihm sagen, ich finde das nicht in Ordnung. Das ist etwas, was meine Vorstellungskraft übersteigt. Und ich muss irgendwo hin mit meiner Wut. Und genau da ist auch das Kreuz die richtige Adresse. Das wollte ich damit klar machen.
Und vielleicht kann dann alleine dieses Benennen, dieses Dilemmas, weil man niemals eine Antwort bekommt, alleine das Benennen kann ja auch schon ein Stück Erleichterung oder Linderung verschaffen.
Genau, es ist so ein bisschen Gott mit hineinnehmen in die Probleme, die man selber hat. Und dann eben auf was abgeben. Das ist schon auch eine Katharsis, das dann da auszusprechen.
Ja. Jetzt beginnt ja in wenigen Tagen der Prozess. Wie blicken Sie darauf?
Ja, es wäre schon schön, wenn es von Gerechtigkeit kommt. Doch wirklich nicht reden. Das wird keine, also das macht gar nichts gerecht. Aber wenn es irgendwie zumindest auf juristischem Wege zu einem Abschluss kommt und man sagt, hier, so, das und das passiert und, aber also ich würde jetzt auch nichts wieder gut. Also die Frage nach dem Warum wird weiterhin bleiben. Also wir kriegen jetzt ja noch Pakete zugeschickt von Leuten, die mittrauern aus ganz Deutschland. Und die sagen, ja, Herr Pastor, bringen Sie das bitte zum Grab von Fabian. Wir wissen uns nicht anders zu helfen und ich habe das mit meinem Sohn zusammen gebastelt und Sie nehmen das dann bitte mit. Man merkt, dass die Leute das beschäftigen, dass sie dann immer noch so einen Aktionismus haben, so ich muss doch irgendwie helfen können, muss doch irgendwas machen können.
Haben Sie das Gefühl, dass Sie das Geschehene schon ein bisschen verarbeiten konnten?
Wir haben als Pfarrkirche, und übrigens nicht nur als Pfarrkirche, da muss man wirklich dazu sagen, die gesamte Güstrower Allianz, das sind alle anderen christlichen Gemeinschaften, auch Freikirchen, und die haben alle mitgemacht. Also auch da sind wir zusammengerückt. Und dann wurden da Bastelangebote gemacht, dass man so Kerzen gebastelt, so auf einen langen Bindfaden aufgefädelt, solche, waren wie so Wimpel, da war eine Kerze drauf und dann konnte man dann Fabian einen guten Wunsch dalassen oder der Familie. Und das haben wir auch nachher der Mutter von Fabian alles zur Verfügung gestellt, weil die Leute das Gefühl hatten, wir müssen was machen.
Hat Ihnen das auch Kraft gegeben?
Also trauernde Kinder kann, das ist mein Kryptonit, sagt man, glaube ich. Also das macht mich komplett fertig. Der Bürgermeister und ich standen einmal vor der Pfarrkirche und haben uns noch unterhalten und die Fernsehteams gingen wieder an uns vorbei und dann kam eine komplette Schulklasse. Und die dann wirklich auch dahin gepilgert sind, um dann auch das aufzunehmen. Und als ich das gesehen habe, konnte ich nicht mehr. Also das war zu viel für mich.
Herr Schulz, vielen Dank für das offene Gespräch und ich wünsche Ihnen jetzt viel Kraft für die Zeit, die jetzt kommt, wenn der Prozess losgeht.
Danke sehr, ja, das habe ich ja durch die Gemeinde und die Mitarbeiter und die Stadt und den Bürgermeister, also da gibt es viele Kraftquellen und ich denke, das wird Güstrow schon packen.
In Güstrow finden die Menschen langsam zur Normalität zurück. Jetzt steht die nächste Bewährungsprobe für die Gemeinde bevor. Am Dienstag, dem 28. April 2026, beginnt der Prozess im Fall Fabian. Auf der Anklagebank Gina H., die Ex-Freundin von Fabians Vater. Und die Frau, die am 14. Oktober 2025 die Polizei rief, weil sie die Leiche des Jungen gefunden hatte. Zufällig beim Spazierengehen, wie sie behauptete. Das war Folge 2 von Tatort MV, der Fall Fabian. Moderation Carla Quick. Redaktion Carla Quick und Oliver Kramer. Sprecherin Kaya Sesterhen. Aufnahmeleitung und Postproduktion Oliver Kramer und Benjamin Bartz. Tatort MV ist eine Produktion der Ostsee-Zeitung GmbH & Co. KG. Thank you.